rutscht. Ja. Gut, gewichtige Mikrofone. Ja, das Thema die Herrlichkeit des Gottessohnes, heute zum letzten Mal. Das Thema die Herrlichkeit bleibt natürlich, weil wir Hebräer Kapitel 1 in diesen 14 Versen, das ja nicht in einer Stunde schaffen. Und deswegen heute der dritte Teil. Ich möchte aber noch mal vorher so eine Wiederholung machen, der Hauptpunkte, des Wichtigsten. Ich weiß nicht, ob alle von euch immer da gewesen sind, und das kann nichts schaden, wenn wir einen kleinen Überblick bekommen. Hebräer 1 ist ja das Kapitel in der Schrift, was uns am kompaktesten und direktesten diese Herrlichkeit von unserem Herrn Christus Jesus vor Augen malt. Wir haben dort in diesem Kapitel 1 sieben Zitate aus dem Alten Testament. Und diese sieben Zitate aus dem Alten Testament, wir haben glaube ich schon vier besprochen, die werden ausschließlich auf den Gottessohn verwendet. Und das ist ja ganz entscheidend für uns, wenn ich glauben kann, dass der Hebräerbrief von Gott inspiriert ist, und davon gehe ich aus, dass das bei uns so ist, dann kann ich dieses Kapitel ganz besonders, auch die anderen Kapitel natürlich, dafür verwenden, um diesen Gottessohn besser zu erkennen. Und wir haben ja im Hebräerbrief dann in den nächsten Kapiteln 3 und 4 ganz besonders auch noch den Hinweis, dass er sagt zu den Hebräern damals, ihr hattet zwar Mose, das war ein toller Kerl, gell? Ich sag's mit meinen Worten, aber das war nur ein Diener im Hause Gottes. Jetzt ist der Sohn da. Und wer ist denn jetzt größer, der Diener oder der Sohn? Und diese Argumentation führt dann im Hebräerbrief ja dazu, dass er die ganze Opfergeschichte aufrollt und sagt, die Vergleiche zwischen Opfern in Israel und der Bedeckung der Schuld. Und jetzt ist ein für alle Mal, für alle Zeiten ganz umfänglich diese Schuld gesühnt durch den Christus. So steigert sich ja der Hebräerbrief bis hinein des Glaubens, Kapitel 11 dann, sodass wir hier erkennen, der ganze Hebräerbrief ist darauf angelegt, den Hebräern, die hebräisch denken und leben, klarzumachen, dass ihr Gesetz zwar eine tolle Sache gewesen ist, aber eben gab es eine Veränderung. Das heißt, dieses Gesetz ist erfüllt worden von einem, nämlich dem Christus. Der hat es erfüllt. Und jetzt ist dieser Christus der Maßgebliche, der uns zu sagen hat, wie wir glauben und wandeln und leben. Und das ist, so habe ich das Gefühl, auch heute zunehmend nötig, das den Geschwistern wieder mal zu sagen. Weil sie von welchen Einflüssen auch immer davon abgelenkt werden gelegentlich und dieses messianische Denken des Judentums nimmt zu. Ich habe vor einer Woche oder vor zwei Wochen erst ein Gespräch gehabt mit einem ehemaligen Zeugen Jehovas, der jetzt messianisch glaubt, denkt und Sabbat feiert und also diese Dinge. Also auch da ist für mich immer erschreckend, wie wenn jemand aus einer Religion herausfällt, wo er dann hinfällt, gell, wieder völlig neben die Schrift eigentlich. Und deswegen ist es wichtig, darüber immer mal nachzudenken. Wir haben also gelernt in diesem Kapitel 1 bis heute, dass Gott auf vielerlei Weise gesprochen hat. Und zu allerletzt, sagt uns das Kapitel 1, hat er im Sohn gesprochen. Also der Sohn ist der Letzte, der die Stimme Gottes schallen lässt. Und das haben wir ausführlich auch verglichen mit diesem Gleichnis vom Weinberg. Dann haben wir gelernt in den ersten Versen 1 und 2, dass durch den Wort Sohn selber auch die Äonen gemacht sind. Also Gott hat die Schöpfungszeiträume durch Christus geschaffen. Er ist eigentlich der Schöpfer, das werden wir heute nochmal sehen. Und dass die Propheten schon darauf hingewiesen haben und dass die Äonen im Sohn gemacht sind, ist ein ganz entscheidender Punkt. Denn jetzt wissen wir, wird ja meist Ewigkeit gesagt, diese Ewigkeit ist geschaffen worden. Wenn sie geschaffen worden ist, kann sie nicht endlos sein. Also wäre die Ewigkeit eine Ewigkeit mit Anfang und Ende. Dass das Unsinn ist, weiß jeder. Und deswegen heißt es auch nicht Ewigkeit, sondern sind im Griechisch Äonen, Zeiträume. Oder, wenn wir es adjektivisch lesen, das gibt es ja auch, Adjektiv heißt Eigenschaft, würde also beschreiben dann eine Qualität. Was ist schön? Gell? Schön ist schön. Heute ist schönes Wetter, weil der Salat besser wächst. Und das ist immer eine Sichtweise. Gell? Und da kannst du auch sagen, der Schöne, dann wird das zum Abschluss, gell? Der schöne Sommer oder wie auch immer. Gut, auf jeden Fall ist wichtig, dass wir hier erkennen, durch das Schaffen des Sohnes wird er als Schöpfer definiert und zweitens, die Ewigkeit gibt es nicht. Es gibt nur Zeiträume, in denen Schöpfung passiert. Und dann war noch wichtig, dass wir in den ersten beiden Versen gelernt haben, dass dieser Gottessohn die Abstrahlung der Herrlichkeit Gottes ist. Der Abdruck seines Charakters, der Charakter seines Wesens, egal wie du es übersetzen willst. Das heißt, hier gibt es eine 1:1-Darstellung. Und wenn Jesus schon auf der Erde gesagt hat, was fragst du beim Philippus, was fragst du nach dem Vater? Hast doch mich gesehen, gell? Also kennst du auch den Vater. Das ist so einfach, gell? Das ist so einfach und keiner glaubt es. Also diese Herrlichkeit Gottes wird durch den Sohn dargestellt, 1:1. Deswegen Charakter, Abdruck, Wesen, Prägung, wie immer du das nennen willst. Dann in Versen 3 und 4 haben wir gelernt, dass er inmitten hoher sitzt, nämlich inmitten hoher, hochrangiger Engel. Also die Erhöhung des Christus ist geschehen über alles hinaus natürlich, aber sein Arbeitsbereich, in dem er wirkt, besteht inmitten dieser hochrangigen Engel. Er hat sich also nicht davon gemacht, sondern er ist mitten unter ihnen. Wenn du und ich, wenn wir ein Teil von ihm sind und die schon bei ihm sind, ist natürlich auch an dieser Stelle. Das ist ja ganz wichtig für uns, dass wir uns immer mit hineinnehmen in diese Gedanken. Und was noch interessant ist, es heißt hier, er ist besser geworden als die Engel, weil er einen wörtlich durchtragenderen Namen hat. Die normalen Bibeln sagen vorzüglicher, ist auch gut, gell? Wörtlich heißt das durchtragender, das heißt, er trägt alles durch bis zum Ziel, ist doch klar, das ist Heilsgeschichte und genau die steht auch hier in diesen Versen. Dann haben wir gelernt in Versen 5 und 6, dass er geboren, geworden, gezeugt ist. Hier geht es um die präexistente Zeugung in erster Linie. Aber wir haben auch darauf hingewiesen, dass dieser Psalm 2, Vers 7 ja dreifach gebraucht wird in unserer Bibel. Nämlich einmal für die präexistente, für das präexistente Werden, weil das steht da nicht Zeugen oder Gebären. Das ist eine Übersetzung, die wir brauchen, damit wir es verstehen. Im Grundtext steht hier einfach Werden. Er ist geworden. Und Paulus sagt ja Galater 4,4, er ist aus einer Frau geworden. Ne, steht da. Wie wird man aus einer Frau? Natürlich durch geboren werden, ist klar. Aber da steht eben Werden. Werden ist ein Werdeprozess. Und wir haben das geistliche Werden von dem fleischlichen Geborenwerden zu unterscheiden, weil das macht das Griechisch auch. Und deswegen wurde er auch genannt, der Vorhergeborene. Also diese dreimal will ich nochmal nennen. Sein präexistentes Werden eindeutig bezeugt, denn er hatte Präexistenz. Wie will er sonst die Äonen geschaffen haben, wenn er erst als Mensch geboren werden musste, um Christus zu sein? Das ist doch völliger Unsinn. Wer sowas glaubt, tut mir leid. Da kann ich hier nur den Kopf schütteln. Da bleibt mir nichts weiter übrig. Gell? Also er hat in seiner Präexistenz die Äonen geschaffen. Steht er da, gell? Dann ist er geworden als Mensch aus der Maria, auch klar, Psalm 2, Vers 7. Er ist geworden als Mensch, Galater 4,4 bestätigt das. Und dann tut die Apostelgeschichte im Kapitel 2 nochmal auf die Auferstehung anwenden. Warum? Weil er geworden ist aus den Gestorbenen. Also ein dreifaches Werden als präexistenter Messias, der über den Engeln steht. Als buchstäblicher Mensch aus Maria und dann nochmal durch Auferstehung aus den Gestorbenen. Das sind die drei Werteprozesse des Christus, wie sie auch hier der Hebräerbrief deutlich aufzeigt. So, und dann sagt zu allem Überfluss auch noch das Hebräer Kapitel 1, dass der Christus Gott ist, weil der Vater zu ihm sagt, dein Thron, o Gott, ja, gell, ist für äonisch. Und wenn der Vater zum Sohn sagt, du hast Göttlichkeit, wer bin ich, der sich hinstellt und sagt, Christus hat keine Göttlichkeit, er ist nur ein Mensch. den Gott nachträglich autorisiert hat, der Messias zu sein. Das ist gegen die Schrift. Wer gegen die Schrift argumentiert, wird das in einer Erziehungskur unseres Gottes dann lernen müssen. Und besser, du kannst es heute schon sehen und sparst dir diese Erziehungskur. So, das war die Wiederholung. Jetzt kommt der Rest vom Thema beim Vers 9. Wir haben die Verse schon gehört aus der Brunnenübersetzung. Ich lese jetzt die alternative Übersetzung, damit wir das auch nochmal gehört haben, weil da gewisse Begriffe doch sich unterscheiden und das hat seinen Grund. Wir werden darüber reden. Also Vers 9 geht es los, nachdem er in 8, Reinhold hat der 8 noch mitgelesen, das war gut wegen dem Zusammenhang. Da steht da, dein Thron, O Gottes, hinein in den Äonen des Äons und der Herrscherstab der Geradheit ist Herrscherstab deiner Regentschaft. Das kommt aus Psalm 45. Also er zitiert ja Psalm 45, der Hebräerbriefschreiber. Und dann geht es weiter. Normalerweise steht da, du hast Gerechtigkeit geliebt. Hier haben wir eine grammatische Form, die ich jetzt nicht erklären will, aber du musst sagen, du liebst Gerechtigkeit, das ist besser. Denn wenn du sagst, du hast Gerechtigkeit geliebt, dann, ich habe das früher auch so übersetzt, heute mache ich das nicht mehr, dann würde man ja damit sagen, jetzt könnte das sich geändert haben. Du hast das mal gemacht. Hier ist eine grammatische Form, die sagt, das ist passiert, dauert aber an. Das ist immer noch so. Deswegen muss ich sagen, er liebt Gerechtigkeit schon immer. Er hat sie geliebt, er liebt sie und er wird sie lieben. Und weil das so ist, Vers 9, heißt es, darum hat dich, und jetzt kommt wieder, oh Gott, dieser Ausruf, dein Gott gesalbt mit Freudenöl neben deinen Gefährten. Also hier geht es um die Salbung des Gottessohnes, um die Salbung des Gottessohnes und darum, dass er Gerechtigkeit ist, liebt. Wenn du Gerechtigkeit wirst und Christus zusammen, woran denkst du? An Melchisedek zum Beispiel, prophetisch angedeutet schon, Melech heißt König, Zedek Gerechtigkeit, Melchisedek in unserer Sprache König der Gerechtigkeit, prophetisches Bild auf Christus. Er war der Einzige, der ohne Sünde gewesen ist. Trotzdem, dass er das Fleisch hatte, wie mir zu ernannt. Und das würden wir nicht schaffen, er hat es geschafft. Er hat kein einziges Unrecht begangen. Wo es heute Brüder gibt, die sagen, ja, der hat die Tische im Tempel umgeschmissen und war zornig, gell? Das ist eine Sünde. Und was soll man dazu sagen, hätte Paulus gesagt. Und dann wird er ganz klar als, auch als Messias im Psalm 2 schon prophetisch angedeutet durch seine Salbung. Sein Gesalbter heißt er von Gott. Gott sagt, es ist, oder Psalmist sagt, es ist sein Gesalbter im Psalm 2 bereits. Und jetzt frage ich dich, wer wird denn gesalbt? Weil hier steht ja im Hebräer 1, Vers 9, er wurde gesalbt als Gott, gell? Muss man noch dazu sagen. Der Ausruf, oh Gott, steht ja auch hier. Ja, nach meiner Bibelkenntnis, ihr könnt mich korrigieren, waren das König, Priester und Prophet. Die wurden gesalbt. Und wenn wir bei Jesus hinschauen, rein prophetisch denkend, haben wir ja zwei Möglichkeiten. Im weitesten Sinne kannst du sagen, ja, er wurde gesalbt schon vom Vater im Himmel, er war ja im himmlischen Zion schon von jeher und hat dort regiert, er hat prophetisch gewirkt und auch priesterlich gedient, weil das ist seine Aufgabe und deswegen ist diese himmlische Salbung schon längst passiert, quasi vor der Zeit, wegen mir schon, vielleicht auch erst in der Zeit, das wissen wir nicht. Im engeren Sinn kann ich das anwenden, natürlich auf die Salbung auch hier auf der Erde, die prophetisch dargestellt ist, durch diese drei Frauen, die ihn gesalbt haben. Und das hat Reinhold uns ja schon vor Jahren mal erklärt, wenn ich mich recht erinnere. Der war bei Simon dem Pharisäer im Haus zu Beginn seines Dienstes und hat eine Frau, wer wissen wir nicht, hat ihm die Füße gesalbt. Gab es große Aufregung, gell? Immer so teures Öl verschwenden kann. Dann 6 Tage vor dem Passa, bevor er sozusagen gestorben ist, dann ist er gesalbt worden bei Lazarus. Und das hat Maria gemacht, auch die Füße. Und dann ist er doch anschließend nach Jerusalem eingeritten als König. Gell? Könnte man sagen, prophetisch Darstellung der Salbung zum König. Und die letzte Salbung, die geschah am Haupt, das war 2 Tage vor dem Passa bei Simon im Haus, auch durch eine Frau. Immer Frauen haben Jesus gesalbt, ja, zum Priester, zum König und zum Propheten. Da könnte man auch mal drüber nachdenken. Also er ist der Gesalbte. Und jetzt heißt es hier, er hat dich mit Freudenöl gesalbt. Ich weiß gar nicht, was du gelesen hast. Da habe ich gestutzt, was Bruns da geschrieben hat. Im Grunde steht, neben deinen Gefährten, sagen die meisten Bibeln, neben deinen Mithabern. Mithaber, wer ist ein Mithaber von Jesus? Also wenn ich heilsgeschichtlich denke, müsste ich sagen, Mithaber, wenn du es gefunden hast, kannst du ruhig sagen.
Und über deine Genossen erhöht.
Aha, gut, das ist jetzt also eine Auslegung von Bruns, die nicht im Grundtext steht. Damit das auch klar ist. Du siehst ja, wie die Übersetzer mit uns umgehen. Gell? Und du musst den Grundtext kennen. Im Grundtext steht, ich habe dich gesalbt, neben deinen Mithabern. Wer ist ein Mithaber Jesu? Das sind im engsten Sinne seine Leibesglieder. Das heißt, die Leibesglieder sind mit ihm gesalbt. Und was sagt Johannes in seinem ersten Brief? Ihr habt die Salbung empfangen vom Geist. Oh, ich brauche niemand mehr was zu sagen. Ihr wisst schon alles. Verstehst du? So finden sich die Worte wieder zusammen. Wenn ich die Bibel ein wenig kenne und glaube, was da steht und mir nicht von irgendeinem Übersetzer was Falsches sagen lasse, dann wird es plötzlich ganz klar. Und dann wird es plötzlich ganz hellig. Und dann sehe ich mich wieder, gell? Dann bin ich ein Teil von dieser Heilsgeschichte zusammen mit dem Christus. Das ist doch wunderbar. Und jetzt kommt Vers 10. Das ist ein ganz wichtiger Vers. Der ist so wichtig wie nur was. Wo uns erklärt wird, und ich will ja gleich was zu sagen, wir haben noch genug Zeit dafür, wo es heißt, und der Vater spricht immer noch zum Sohn, gell? Das muss man wissen. Der Vater spricht zum Sohn. Und du, Herr, hast, ich sage es erstmal, wie es dort steht, gemäß Anfänglichen, das sind hochrangige Engel, die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Der Vater sagt zum Sohn, du hast Himmel und Erde gemacht. Der muss es doch wissen, gell? Also wenn der Vater nicht weiß, wer das gemacht hat, wäre er ja arm dran. Wenn also der Vater zum Sohn sagt und zitiert hier der Hebräerbrief das Wort aus Psalm 102, Vers 26. Im Psalm 102, Vers 26 steht dieser Satz hier, gemäß unserer griechischen Wiedergabe, nur mit zwei Wortunterschieden, die sage ich euch gleich. Das sagt der Vater im Psalm zum Sohn schon, du hast Himmel und Erde gemacht. Und wenn du nur den Psalm liest, ohne dass du den Hebräerbrief hast, dann musst du in dem Psalm denken, der Schöpfer ist der Vater von Jesus. Wenn du aber den Hebräerbrief dazu hast und siehst hier, dass der Vater zum Sohn diesen Psalm sagt, und ich glaube, dass der Hebräerbrief inspiriert ist, dann sagt mir doch das Neue Testament. Das Neue Testament sagt mir, der Schöpfer im Alten Testament, das war Jesus. Das lerne ich hier. Wenn ich natürlich das Neue Testament ablehne als nicht autorisiert von Gott, dann kann ich das hier nicht glauben. Jetzt musst du dich entscheiden. Glaubst du, was im Hebräerbrief steht, oder glaubst du das nicht? Wenn du es nicht glaubst, brauchen wir nicht mehr diskutieren. Können wir jetzt nach Hause gehen, kegeln gehen oder sonst was machen. Also ich glaube, was da steht. Und deswegen erklärt mir der Hebräerbrief den Schöpfer des Alten Testamentes. Jetzt weiß ich, also im Alten Testament, das war Jesus, der das alles gemacht hat, weil der Hebräerbrief das so sagt. Und jetzt steht hier, Reinhold hat das auch mal Bruns gelesen, in 99,99% der Bibelübersetzung steht, du hast im Anfang Himmel und Erde gemacht. Und das steht genau nicht da. Das ist Wunschdenken des Übersetzers. Da steht nicht, du hast im Anfang gemacht. Es gab mal eine Gruppe von Übersetzern, das sollen 70 Leute gewesen sein. Die haben die sogenannte Septuaginta gemacht, deswegen heißt sie auch 70 LXX. Wann haben denn die Septuaginta gemacht? Das war 200 Jahre vor Christus. Da haben die das Alte Testament in Griechisch übersetzt. Eine ganz wichtige Bibel, das war die Paulus hatte. Der hat jede Menge Zitate aus der Septuaginta gebracht in seinen Briefen. Allein im Römerbrief 75 Stück. Er hat die Septuaginta benutzt und damit sie in den Zitaten zumindest autorisiert. Auch wenn wir nicht alles übernehmen, was in der Septuaginta steht, da gibt es auch Fehler. Aber diese Leute haben das Hebräisch des Alten Testamentes korrekt übersetzt, nämlich diesen Psalm 102, um den es hier geht. Im Psalm 102, Vers 26 steht, du hast im Anfang Himmel und Erde gemacht. Ja? Nein, das steht nicht da. Im Psalm 102, im Hebräischen, im Vers 26 steht, du hast für Angesichter Himmel und Erde gemacht. Du hast für Angesichter Himmel und Erde gemacht. Wer sind denn die Angesichter im Alten Testament? Die Angesichter im Alten Testament sind hochrangige Engel. Das ist eine ganz klare Aussage des Alten Testamentes. Und wenn jetzt der Psalm 102, Vers 26 sagt, dass Gott für hochrangige Engel Himmel und Erde gemacht hat, dann kann ich nicht hinschreiben im Anfang, weil am Anfang nicht dasteht. Da steht für Angesichter. Und ich muss wissen, wer sind Angesichter. Und die Leute, die das Alte Testament ins Griechische übersetzt haben, vor Christus 200 Jahre, die haben dann geschrieben, für Anfängliche oder Anfänge personifiziert. Also für personifizierte Anfänge, das sind auch hochrangige Engel im griechischen Denken. Also haben die das richtig gemacht. Nur wir in unseren Übersetzungen werden dann irregeführt, weil man diese Mehrzahlform, da steht Anfang einer Mehrzahl, personifiziert, wohlgemerkt. Weil wir diese Mehrzahl weggemacht haben und haben eine Einzahl draus gemacht und schreiben Anfang. Und da steht nicht Anfang, sondern es steht für Engel, um das gleich richtig zu übersetzen. Würde also heißen, der Hebräerbrief sagt mir korrekterweise auch im Grundtext, dass der Psalm recht hat, wo im Psalm steht, du hast für Angesichter, nämlich für hochrangige Engel, die Himmel und die Erde gemacht. Und jetzt weißt du, ich lese gleich noch zwei Texte dazu, jetzt weißt du, worum es diese Schöpfung gibt, worum wir uns immer ärgern müssen, weil es heiß oder kalt ist oder dass wir einen Unfall haben oder sonst irgendwas passiert. Wir hatten ja schwere Unfälle in unserem Leben, gell? Und da kannst du sagen, ja, wozu? Ne? Ja, wozu? Weil die Engel an uns was lernen dürfen. Wegen uns und wegen der Engel gibt es uns hier überhaupt. Diese Schöpfung ist wegen der Engel gemacht. Und das hat mit den Angesichtern zu tun. Ich will nur die zwei Texte noch zitieren. Den einen kann ich aus dem Kopf sagen. 1. Korinther 4,9, da sagt Paulus, wir sind diesem Kosmos ein Theatron geworden, ein Theater, ein Schauspiel steht bei uns dann in der Übersetzung. Das heißt, der Kosmos, und er meint in diesem Kapitel auch die Engel mit, die gucken auf uns, weil wir das Schauspiel sind. Und Epheser 3, Vers 10, das will ich lesen, damit ihr eure Bibel nicht umsonst mit habt, wer sie dabei hat. Epheser 3, Vers 10 wird es dann noch schöner, weil hier geht es im engeren Sinne um die Ekklesia. Und jetzt siehst du, wozu die da ist. Epheser 3, Vers 10. Auf das nun den Anfänglichen, den hochrangigen Engeln, den Autoritäten, den Angesichtern und den Autoritäten in den aufhimmlischen Bereichen, was bekannt gemacht wird, die vielbundige Weisheit Gottes. Durch wen? Durch die Versammlung steht hier. Die Engelmächte lernen durch die Versammlung die bunte, vielbundige oder großartige Weisheit Gottes kennen. Jetzt weißt du, warum du hier bist, ja, weil die Engel an uns lernen sollen. Und genau das sagt ja doch dieser Psalm hier, der im Hebräerbrief zitiert wird. Wegen der Engel hat Gott die Schöpfung gemacht. So einfach ist das. Das kann ich jetzt glauben, kann es auch lassen. Für mich steht es so da, deswegen glaube ich das. Und wir müssen also gucken, nach dem Grundtext, was steht dort? Und dort steht nicht Anfang, sondern das ist ein personifizierter Anfang. Das sind Wesen, die da beschrieben werden, nämlich Engel. Und deswegen ist uns jetzt klar, dass die Schöpfung wegen der Engel gemacht ist. Also wer seine Bibel mit hat, kann es ja ändern. Ansonsten liest du das nächste Mal das wieder falsch, gell? Gut. So, wie geht es weiter? Hebräer 1, interessant, ich lese 11 und 12 zusammen, weil die gehören zusammen. Jetzt gibt es Heilsgeschichte pur. Sie, nämlich Himmel und Erde, die er wegen den Engeln gemacht hat, wie wir eben gelernt haben aus dem Vers vorher, diese werden untergehen, weggelöst werden, beseitigt werden. Du aber bleibst und sie alle werden veralten wie ein Kleid und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen. Verändern, es gibt verschiedene Grundtextvarianten, wie ein Gewand und sie werden verwandelt werden, du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Ja, da muss man auch einen Blick drüber nachdenken, aber das ist auch ganz einfach. Hier wird der Gegensatz, der krasse Gegensatz zwischen dem Wesen Gottes und dem Wesen der Schöpfung deutlich. Das heißt, das Wesen Gottes ist immer gleich, ohne Ende, gleich, beständig, während die Schöpfung immer Veränderungen unterworfen ist. Das heißt, die Schöpfung wird verändert, zusammengerollt, beseitigt, geht unter und so weiter. Wenn du jetzt mal die ganze Heilsgeschichte dir vor Augen stellst, ich will das versuchen, mit 3, 4 Sätzen, du musst das mal ganz knapp und knackig machen, da haben wir doch in Römer 11, 36 das berühmte Wort, es kommt alles aus Gott, es hat durch ihn bestanden und es muss wieder hinein in ihn, aus ihm, durch ihn, hinein in ihn. Römer 11, 36, das ist die kürzeste Form des Heilsplans Gottes. So, was ist denn aus ihm rausgekommen? Ich verkürze das jetzt. Zunächst mal die, nach den Engeln und so weiter, die erste Schöpfung, wir haben eben gelesen, die hat er wegen der Engel gemacht, denn die waren schon da. Die hochrangigen Engel gab es schon alle. Und dann macht er Himmel und Erde, die erste Schöpfung, 1. Mose 1, kannst du das lesen. Und der Petrus sagt in 2. Petrus 3, Vers 5, das waren Himmel und Erde aus Alten. Also die waren vor der jetzigen Erde, weil er sagt, wir sind jetzt auf der jetzigen Erde. Petrus sagt also, die jetzigen Himmel, wenn er sagt, jetzige Himmel, dann muss es vorher schon mal welche gegeben haben, sonst wäre jetzig Unsinn. Also die gab die Schöpfung aus Altem und da haben wir gelernt beim Petrus, die ist im Wasser herabgeflutet worden, steht da wörtlich, also untergegangen, sagt hier Hebräer 1, Vers 11. Das heißt, wir haben eine Schöpfung gehabt, die wurde in einem Gericht verändert, beseitigt, wie auch immer. Brauchen wir sich nicht drüber streiten, wir wissen alle nicht, wie das genau funktioniert hat, steht nur so da. Und dann gibt es die jetzigen Himmel und die jetzige Erde. Und da sagt Petrus, die werden im Feuer vergehen. Das kommt noch. Ja, was ist dann? Und dann lerne ich, diese Schöpfung wird verändert im Feuer, wie auch immer das aussieht, lassen wir alles offen. Und dann kommt das Millennium, 1000 Jahre. Und was passiert nach dem Millennium? Die Himmel und die Erde, die im Millennium da sind als Schöpfung, das sagt uns die Enthüllung, vor dem weißen Thron werden die entfliehen. So, wieder weg, gell? Und dann kommt das neue Jerusalem auf eine völlig neue Erde, völlig neue Himmel, weil da steht in Enthüllung 21,5, ich mache alles völlig neu. Hat es noch nie gegeben. Und diese Himmel und diese Erde werden in die Herrlichkeit Gottes eingehen. Die werden verwandelt. Alle Leute aus dem Feuersee kommen auch da rein. Alles muss in die Stadt. Das heißt, wir haben hier 3 große Veränderungen. Einmal im Wasser, einmal im Feuer, einmal heißt es entfliehen und einmal landet es in der Herrlichkeit Gottes. Es ist aus ihm gekommen, ist 3-mal verändert worden und ist wieder hineingegangen. Das sagt Römer 11, 36. Und damit habe ich hier erklärt, Hebräer 1, Vers 11, du bleibst immer, aber deine Schöpfung wird immer verändert. Sie wird verändert, sie wird zusammengerollt, herabgelöst, beseitigt, gibt es x Begriffe für diese Veränderung, wie ein Mandel zusammengerollt und so weiter. Und wenn ich dieses heilsgeschichtliche Verständnis habe, was passiert mit dem, was aus ihm gekommen ist und wieder in ihn hinein muss, dann sehe ich diese Veränderungen, wie sie mir die Bibel beschreibt. Hier müssen wir uns nicht streiten, ob die Erde ganz verbrennt, ob da noch was übrig bleibt oder nicht, ob was weiterverwendet wird und wie die Leute von da nach da kommen und sowas. Das sind alles Nebenschauplätze. Damit wird oft argumentiert, um das ganze Thema sozusagen als unsinnig darzustellen oder gegen eine bestimmte Sichtweise zu kämpfen. Lasst euch nicht auf diese Einzelheiten ein. Diese Einzelheiten beschreibt das Wort nicht. Günther, Ede Platz, da was.
Für mich sieht sie den Vater. Da sind sie sich doch beide ein. Sie ist der Sohn und der Vater gleichmäßig beteiligt an der Schöpfung.
Ja, sicher, der Vater ist ja der Auftraggeber und das. Ja, der Sohn ist der Handelnde, gell?
Der Vater sagt zum Sohn: Du bist mein Sohn und durch dich zeuge ich alles. Da ist der Vater genauso mitbeteiligt wie der Sohn, beide.
Der Vater ist. Ja, du musst ja unterscheiden zwischen dem Kopf und dem Leib. Das heißt, das Haupt des Christus ist Gott, steht da geschrieben. Das Haupt des Mannes ist der Christus, das Haupt der Frau ist der Mann, 1. Korinther 11, kann man das nachlesen. Also alle haben ein Haupt, das Haupt des Christus ist Gott. Der Christus ist sozusagen dann der Leib Gottes oder die Hand, die Rechte, die Ausführende. Also der buchstäblich Machende ist der Sohn. Der Vater trägt die Verantwortung, hat einen Auftrag gegeben. Das sagt uns die Bibel. Natürlich ist er daran beteiligt, weil er der Urheber von allem ist, aber gemacht hat es der Sohn. Und wenn der Vater zum Sohn sagt, du bist Schöpfer, dann kann ich nicht argumentieren, er ist kein Schöpfer, steht doch da. Lies Hebräer 11, Kapitel 1, und dann hast du zweimal den Hinweis, dass der Vater zu ihm sagt, du bist das, der das gemacht hat. Und damit ist das ganz klar, gell, Roland?
Zum Johannes-Evangelium vorne. Am Anfang war das Wort war bei Gott und alles ward durch das Wort.
Genau, wird es auch gesagt, dass das ausführende Organ Gottes ist der Wort Gott, so kann man es auch sagen, der Christus als der Sohn. Dass Vater und Sohn eins sind und beide in ihrer wesenhaften Göttlichkeit sozusagen auch gleich gesehen werden können, das ist ja richtig, da haben wir alle nichts dagegen. Aber wir müssen unterscheiden zwischen dem Handelnden und dem Beauftragenden. Da gibt es einen Unterschied. Und deswegen hätten wir sonst hier eine irreführende Auslegung im Hebräerbrief, gell? Wenn der Hebräerbrief sagt, du bist Schöpfer, dann glaube ich das auch so, weil er das so gemacht hat. Gott ist trotzdem der Schöpfer, der hat es ja erfunden, gell? Der hat den Bauplan gemacht und der Sohn hat ihn dann ausgeführt. Das ist wie beim Architekten. Der Architekt malt das Ding aufs Papier und dann kommt der Baumeister und baut das Haus. Ne? Das macht ja nicht der Architekt. Und damit hätten wir auch das menschliche Bild in diesem Zusammenhang geklärt. Gut, ja, wunderbar. Ich finde das klasse, wenn gelegentlich auch mal jemand was dazu sagt. Da muss ich nicht immer alleine reden. Gell? So, wollen wir ein Stück weitermachen, Vers 13. Es kommen ja noch zwei spannende Verse. Wir haben noch 20 Minuten. Gell? Dann müssten wir eigentlich fertig werden mit zwei Versen. Im Vers 13 heißt es, pass auf, ja, der Vater spricht immer noch. Hebräer 1, der Vater spricht immer noch. Zu welchem der Engel hat er jemals geredet? Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Zu welchem der Engel hat er das jemals gesagt? Zu keinem Engel, wäre die Antwort. Er hat das zu keinem Engel jemals gesagt. Warum? Weil Engel mit dem Heilsplan Gottes nicht aktiv beteiligt sind. Engel werden für den Heilsplan Gottes nicht aktiv und direkt verwendet. Jetzt müsst ihr alle rufen, Schriftbeweis, gell? Weil ich behaupte sowas nicht, ohne dass ich das einen Bibeltext für hätte. Du brauchst ja im Hebräerbrief nur umblättern. Und da liest du gleich in Hebräer 2, Vers 16, eine Seite weiter ist das bei mir, nachdem er erklärt hat, dass der Tod beseitigt ist, sagt er im Vers 16, denn er, nämlich Gott, nimmt sich nicht die Engel, sondern den Samen Abrahams nimmt er. Und hier machen fatalerweise auch die meisten Bibelübersetzer den Fehler, dass sie schreiben, er nimmt sich ja nicht der Engel an. Das steht in eurer Bibel, er nimmt sich ja nicht der Engel an. Das ist völlig falsch, das steht überhaupt nicht dort. Das ist Wunschdenken des Übersetzers. Nimmt er sich nicht der Engel an?
Dann wäre logisch zu sagen, dann landen wir in der Hölle.
So sieht es aus. Und was hat Paulus gesagt? Wir werden Engel zurechtbringen. Verstehst du? Und hier am Ende vom Vers steht noch, wir sind Diener zum ganz bestimmten Zweck. Da habe ich heute auch noch was Revolutionäres zu sagen. Ich muss das, wir sind heute nicht so viele, da kann man das machen. Also, pass auf. Bleiben wir erst bei dem Vers hier. Er nimmt keine Engel für Heilsgeschichte. Das sagt mir doch ein Bruder vor letzten Sommer war das. Letzten Sommer bei einer Freizeit sagt er zu mir, da geht es nicht um Heilsgeschichte. Da bleibt mir die Luft weg. Hebräer Kapitel 1 und 2 geht es nicht um Heilsgeschichte. Das ist pure Heilsgeschichte in jedem Vers, auch hier, Vers 14. Er hat den Tod unwirksam gemacht. Er hat den, der die Haltekraft des Todes hat, beseitigt. Ist das keine Heilsgeschichte? Ja, aber jede Menge Heilsgeschichte. Und dann sagt er, und er nimmt nicht die Engel dafür, sondern den Samen Abrahams. Das heißt, der Samen Abrahams ist das Heilsmittel Gottes. Er benutzt den Samen Abrahams für Heilsgeschichte. Ich könnte da noch bei Sem anfangen, das fing ja schon viel früher an, aber wir bleiben beim Abraham. Abrahams Same, sagt Paulus im Galaterbrief, wer ist denn das? Der Zielsame ist Christus, der ist der Zielsame Abrahams und den benutzt er. Das heißt, die gesamte Heilsgeschichte spielt sich innerhalb des Samens Abrahams ab. Das will ich jetzt gar nicht ausdehnen. Wichtig ist mir hier für diesen Vers 13, dass er keine Engel nimmt. Zu welchem der Engel hat er je gesagt, mach jetzt Heilsgeschichte, setz dich zu mir, ich will mit dir was machen. Zu keinem Engel hat er das je gesagt, sondern nur zum Sohn. Der Sohn ist der ausführende Arm der Heilsgeschichte und kein Engel. Die Zeugen Jehovas, aus denen ich ja entwurzelt wurde, oder wie man das nennen soll, die behaupten ja, die lesen den Vers so, zu welchem der Engel hat er jemals geredet? Ja, zu dem Engel Jesus hat er das gesagt. Verstehst du das? So argumentieren die. Zum Engel Jesus hat er das gesagt. Merkst du das? Selber Satz, ne? Derselbe Satz, nur du hast ein ganz anderes Verständnis. Also wir lesen, zu welchem der Engel? Zu keinem Engel, nämlich nur zum Sohn. Da geht es so um den Sohn im Kapitel 1 und um niemand anders. Also er hat zum Sohn gesagt, setze dich zu meiner Rechten. Und hier interessanterweise steht hier rechts in der Mehrzahl. Setze dich zu meiner Rechten, Plural. Wie geht denn das, gell? Wenn du auf einer Bank sitzt und da ist rechts neben dir noch Platz und du sagst, setze dich zu meiner Rechten, dann ist das eine Stelle, ne? Einzahl. Aber hier steht die Mehrzahl. Aus dieser Mehrzahlform lässt sich ableiten, auch heilsgeschichtlich denken, dass es nicht nur um die rechte Seite geht. Es geht nicht nur um die rechte Seite, sondern hier geht es auch um Rechtsgrundlagen, um juristische Vorgänge. Das heißt, setze dich aus Rechten, es steht auch noch Eck im Griechischen, aus, wenn nicht zu, setze dich aus diesen Rechtsgründen, die ich vorbereitet habe und die du ausführen durftest, jetzt hierher. Jetzt bist du berechtigt, da zu sitzen. Das ist auch ein juristischer Vorgang, der hier beschrieben wird. Also zu keinem Engel wurde je gesagt, setz dich aus diesen Rechtsgründen neben mich oder setz dich neben mich, du setzt mit mir zusammen Heilsgeschichte machen. Das hat er nie zu einem Engel gesagt, steht hier. Und jetzt kannst du deine ganze Bibel lesen und kannst mal suchen, wo Gott einen Engel benutzt hätte, um heilsgeschichtlich entscheidende Dinge zu machen. Und da wirst du feststellen, das gibt es nicht, sondern sie sind Diener für bestimmte Vorgänge hier auf der Erde, keine Frage, weil das steht ja auch gleich im nächsten Vers. Also wir lernen hier was ganz Entscheidendes und hier ist noch eine zweite Sache wichtig. Hier sagst du, wie lange soll er das sitzen, bis ich alle deine Feinde wohin gelegt habe? Zum Schemel deiner Füße. Tja, was wollen die am Schemel der Füße, gell? Was ist denn der Schemel? Wir kennen in Sachsen eine Fußbank, gell? Oder eine Hitsche, danke, die Erde. In Sachsen heißt das Hitsche, ne? Wenn man da seine Füße draufstellt. Interessant. Ich weiß es noch, wenn es schon 40 Jahre her ist. Ja, Jesaja 66,1, das ist recht, da steht das, die Erde ist der Schemel der Füße Gottes. So. Und da Christus mit ihm zusammensitzt, hat auch seine Füße auf dem Schemel. Jetzt muss man einen kleinen Hebräisch-Lehrgang machen, aber keine Angst, es ist ganz einfach. Ich habe euch das schon mal aufgemalt vor ein paar Jahren, aber sowas kann man sich ja natürlich nicht merken. Hebräisch heißt ja der Schemel Ha-Dom, ne? Ha-Dom. Ha-Dom, ganz einfach. In unserer Sprache steht da ein H, dann steht ein D und dann steht ein M. H-D-M, mehr gibt es da nicht. Und H-D-M heißt auch das Blut, Hebräisch. Dam ist Blut, H ist der Artikel. Also Ha-Dom, Ha-Dam wird nur anders vokalisiert. Es gibt keine Vokale im Hebräischen, A, O, I und E gibt es nicht. Die musst du dir denken. Also der Schemel. Der Schemel heißt Hebräisch auch in den Wurzelbuchstaben das Blut. So, jetzt lerne ich im Hebräerbrief noch was, nämlich im Kapitel 9, wo es um die Opferordnung geht. Da lerne ich, es wird fast alles mit Blut gereinigt. Was ist das Reinigungsmittel Gottes? Blut. Es gibt auch Wasser und Feuer noch, aber für heilsgeschichtliche Zwecke haben wir Blut als Reinigungsmittel. Wenn also die Feinde zum Schemel der Füße gebracht werden, kann ich da auch lesen, da bringt die Feinde zum Blut Jesu, gell? Und wenn die Feinde ins Blut Jesu geworfen werden oder hingebracht werden, wie auch immer, heißt es, die werden im Blut gereinigt. Deswegen ist der Schemel eine Darstellung der Wiederherstellungsfunktion Gottes und seiner Heilsgeschichte. nämlich durch das Blut des Sohnes wird alles gereinigt und zum Ziel gebracht. Das ist die Aussage. Wenn also hier heißt, die Feinde werden zum Schemel der Füße gebracht, hat das einen ganz tiefen Sinn, nämlich den der Wiederherstellung dieser Feinde. Sie werden wiederhergestellt. Das ist Heilsgeschichte. Und so strahlt mir hier beim Hebräerbrief aus jedem einzelnen Vers die pure Heilsgeschichte entgegen. Finde ich toll, gell? Und so kann man aus dem Hebräerbrief eine Menge lernen.
Gott sagt die Bibel zum Engel, wenn die Ehe. Habe ich nicht gesagt, ihr seid Könner und Töchter?
Genau, Psalm 82, ja, danke, Psalm 82, da muss man genau gucken, was da steht. Da gibt es drei verschiedene Gruppen von Engeldarstellungen. Es gibt die Darstellung des Sohnes als den Richter Elohim. Und wir haben auch noch die Darstellung des Vaters als den Ehe in dem gleichen Vers. Ne? Psalm 82, Vers 1 und 2, musste ganz genau lesen, aber im Grundtext, nicht in einer Übersetzung, weil die machen das alle falsch. Ich schreibe immer Engel oder Söhne hin. Man muss genau gucken, was im Grundtext steht. Steht da Elohim? Steht Richter dabei oder nicht? Das gilt zu unterscheiden. Und der Psalm 82, da steht dann, der Elohim-Richter steht in der Versammlung Els, das ist Gottes, und richtet die Elohim. Das ist die Aussage. Und dann sagt er, sie sind alle Söhne Gottes, weil die Engel auch als Söhne Gottes bezeichnet werden. Das ist richtig. Es gibt auch keine Engel in der Bibel. Es sind alles Söhne, nämlich aus diesem Wertegedanken heraus. Wer wird aus wem, zu welcher Zeit? Und deswegen können die Engel auch Söhne Gottes sein, aber nicht im Sinne des... Günther, darf ich dich mal kurz bremsen? Du wirst mit vielen Begriffen um dich, die nach dem Grundtext nicht stimmen. Da müssen wir erstmal genau hingucken. Und eine völkische Sohnschaft gibt es nicht, weil das Wort Sohnessetzung, Römer 9, Vers 4, Paulus, nur für die Ekklesia gebraucht. Und offensichtlich ist Israel als Vorreiter der Ekklesia, ja, wie wir gelernt haben aus Micha 2, Vers 4, Kedem, habe ich letztens erklärt, ein Vorläufer auch der Ekklesia. Und deswegen hat nur Israel die Sohnschaft Gottes, niemand anders. Nur Israel hat die Sohnschaft Gottes. Und wenn die Leibesgemeinde eine Auswahl aus dieser Sohnschaft Israels ist, haben sie natürlich auch die Sohnschaft. Völlig klar. Der Begriff völkische Sohnschaft ist eine Krücke, um zu beweisen, dass die Gemeinde und Israel zwei getrennte Dinge sind. Und diese Krücke ist abzulehnen, weil sie biblisch nicht haltbar ist. Die Gemeinde und Israel haben engste Verbindung und sie haben beide dieselbe Sohnschaft, als kein Unterschied. Gut, aber das ist heute nicht mein Thema. Wenn ich das hier mal abbrechen darf, wir haben noch einen Vers, den Vers 14. Da wollte ich noch was zu sagen. Nämlich, hier heißt es, dass diese Engel, von denen wir eben gehört haben, die er nicht für Heilsgeschichte nimmt, aber einen Auftrag haben, nämlich sie sind amtende Geister, dienende Geister, steht in den meisten Bibeln, amtende oder dienende Geister, ausgesandt zum Dienst, wegen derer, die die Rettung erben sollen. Wem dienen die Engel? Hast du genau hingehört? Sie dienen denen, die die Rettung erben sollen. Im Grundtext, wenn wir das genau lesen, im Griechischen steht dort Melo, das heißt, die im Begriff sind, die Rettung zu erben. Haben die Rettung schon, wenn sie im Begriff sind? Wenn ich im Begriff bin, nach Hause zu gehen, bin ich dann schon zu Hause? Naja, das fängt also erst an. Also die im Begriff sind, die Rettung zu erben, deswegen das Sollen hier in der Übersetzung drückt das ja auch aus, die sollen die Rettung erben, die haben sie noch nicht. Also die im Begriff sind, die Rettung zu erben. Du und ich, wenn wir zum Leib des Christus gehören, sind wir gerettet oder sollen wir gerettet werden oder sind wir im Begriff, gerettet zu werden? Wie siehst du dich denn? Danke. Also, wem dienen die Engel? Dienen die dann dir und mir? Offensichtlich nicht. Und wenn du Paulus aufmerksam liest, kannst du feststellen, dass in den Paulusbriefen die Engel gar keine Rolle mehr spielen, sondern er sagt, wir werden sie richten, wir sind für sie ein Lehrobjekt, habe ich vorhin gelesen, Epheser 3, und sie sind dazu gesetzt, denen zu helfen, die die Rettung, die im Begriff sind, die Rettung zu erben. Was ist denn mit einem im Glaubensanfang? Jetzt wirst du Christ, jetzt kriegst du Ärger in deiner Familie, kriegst Ärger am Arbeitsplatz, was weiß ich, was alles passiert. Wenn du zum Glauben kommst, gibt es nur Ärger. Und dafür brauchst du Hilfe. Und deswegen sagt hier der Hebräerbrief, diejenigen, die die Rettung erben sollen, die im Begriff sind, sie zu erben, die im Begriff sind, Leibesglieder zu werden, denen, die haben die Unterstützung der Engel. Das heißt mit anderen Worten, die schon in Christus sind, brauchen die Engelhilfe gar nicht. Das heißt, wir haben mit Engeln nichts zu tun, sondern es ist umgedreht. Die Engel lernen von uns. Wir sind Darsteller für die Engel, damit die den Gotteswillen erkennen. Und das, finde ich, ist ein revolutionärer Gedanke. Ich habe früher in Vers 14, als ich das Buch ausgelegt habe, vor 10 Jahren, auch später noch, auch immer auf mich angewandt und gesagt, die Engel helfen auch mir. Gell? Das mag gelegentlich vielleicht auch so sein, aber das ist nicht denn ihre Hauptaufgabe. Bei Paulus ist sogar negativ. Er sagt einmal im 2. Korinther 12, ich habe da so einen Satansengel, gell, der mich ständig piesackt und meint da irgendwas, was keiner genau weiß. Also wir erkennen aus den Hinweisen, die der erhöhte Christus, dem Apostel Paulus gibt, dass es umgedreht ist, dass die Engel von uns lernen und wir nicht von ihnen. Also mit Schutzengel sollte man insofern vorsichtiger argumentieren, denke ich, wenn wir schon in Christus sind. Ich muss also keine Angst haben vor Dämonen, vor Geistern und sonst irgendwas. Gelegentlich hört man ja auch Predigten über dämonische Mächte oder sonst was, relativ selten zwar, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Wenn, dann für die, die im Glaubensanfang stehen, aber nicht für die, die in Christus sind. Die haben mit Engeln, Engeldiensten offensichtlich nichts mehr zu tun, sondern hier ist es umgedreht. Wer will uns denn helfen? Johannes 17, gell, betet Jesus, ich bin in ihnen und du bist in mir. Wir haben die ganze Gotteskraft in uns und sie ist auch noch von uns, ist auch noch umgeben von uns. Kolosser 2, Vers 3. Unser Leben ist zusammen mit dem Christus verborgen in Gott. Ja, wir sind da eingehüllt in Gott und Christus und sie sind beide in uns. Wo brauchst du da Engelhilfe? Wir haben mehr als ein Engel kann. Und deswegen ist dieses Wort hier mir auch sehr wichtig, dass diese Engelhilfe für die ist, die offensichtlich noch im Glaubensanfang stehen. So, ihr seht, wie einfach das ist, gell, im Hebräerbrief Kapitel 1, die Göttlichkeit Jesu zu erkennen. Und was haben wir heute hier gelernt für uns ganz persönlich aus den letzten Versen? Was ganz wichtig ist, nämlich, dass der einzige Gerechte Jesus ist, das war uns schon vorher klar, und dass dieser Christus im Auftrag des Vaters natürlich der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Und dass er diese Himmel und Erde nicht gemacht hat, weil er gerade nichts zu tun hatte, sondern für die hochrangigen Engel, die schon da waren. Weil die hochrangigen Engel, die schon da waren, an der Schöpfung lernen sollten. Das ist eindeutige Botschaft des Wortes Gottes. Dass er sich nicht ändert, steht auch geschrieben. Gott und Christus, beide in ihrer Göttlichkeit, bleiben unverändert, aber die Schöpfung wird ständig geändert. Und wir haben hier drei große Änderungen erkennen können, nämlich das Wassergericht, das Feuergericht, das Entfliehen. Und am Anfang steht Gott, weil alles aus ihm kommt, aber am Ende ist er wieder da, weil alles in ihn hinein muss. Das ist die Botschaft des Wortes. Der Schemel ist mit dem Blut gleichzusetzen, war noch wichtig, hat heilsgeschichtliche Bedeutung, hat mit Rettung zu tun. Und ja, die Engel dienen denen, die im Begriff sind, das alles zu verstehen und glauben zu dürfen. Und die in Christus sind, haben mit Engeln nichts zu tun, sondern wir als Gemeinde, als Ekklesia des Leibes Christi, sind Lehrobjekt für sie. Lehrobjekt, das heißt, sie lernen an uns. Ja, so schön kann Heilsgeschichte sein in Hebräer Kapitel 1. Jetzt kann man nur sagen, Halleluja, danke, dass wir das hier auch so offen aussprechen dürfen. Ja, der Herr segnet sein Wort. Amen.
Amen.